BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Herzlich willkommen zu unserem literarischen Ratsch heute. Heute geht es um Grete Weil. Grete Weil ist eine der bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen und kommt aus Bayern. Ihr Werk war lange vergessen, weil sie zur Zeit des Nationalsozialismus ins Exil gehen musste. Im hohen Alter wurde sie dann bekannt in den 70er und 80er Jahren und vor ein paar Jahren hat die Literaturwissenschaftlerin Dr. Ingvild Richardson eines ihrer Werke, das unveröffentlicht war, entdeckt. Der Weg zur Grenze heißt dieses Buch und das dürfte als eines der bedeutendsten Bücher der Exilliteratur sein. Über das Buch sprechen wir heute und was sich daraus ergeben hat, was mit einer Ausstellung in Augsburg zu tun hat, die Bücher und Tücher heißt und was Ingvild Richardson, Dr. Ingvild Richardson schon alles bei uns vorgestellt hat. Frauen, Künstlerinnen auf der Fraueninsel, die Entdeckung des Jugendstils in München. Sie hat über jüdisches Leben im Bayerisch-Schwaben hier schon mit mir geredet und über vieles andere mehr. Heute widmen wir uns Grete Weil. Und Grete Weil als Autorin, als Schriftstellerin, als Künstlerin ist eine große Entdeckung. Es ist wirklich ein bedeutendes Buch, das sie auf einer Speichertreppe, wahrscheinlich mit einer Klatte, mit Bleistift, das werden wir gleich hören, geschrieben hat. Und das ist was ganz Besonderes und darüber unterhalten wir uns gleich. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu Dr. Ingvild Richardson. Schön, dass Sie wieder mal da sind mit einem ganz anderen Thema. Habe die Ehre.
Ja, vielen Dank, Frau Kaiser. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir haben ja schon über den Jugendstil in München geredet, über dieses unglaubliche Atelier Elvira, was Sie ja auch wieder entdeckt haben, die ganzen Zusammenhänge. Wir haben ganz am Anfang, als wir angefangen haben, uns zu unterhalten, über die Künstlerinnen auf der Fraueninsel gesprochen. Seitdem fahre ich jetzt regelmäßig zur Fraueninsel und schaue mir das alles an. Wir haben schon über jüdisches Leben im Bayerisch-Schwaben geredet. Das war auch ein Forschungsprojekt von Ihnen. Und heute widmen wir uns Grete Weil. Und bei unseren Gesprächen haben Sie immer gesagt, wir müssen mal über Grete Weil reden. Und jetzt habe ich gestern dieses bemerkenswerte Buch gelesen und auch in meinem Bücherregal das erste oder einzige Buch, das ich von Grete Weil in den 80er Jahren mal bei einer Lesung gekauft hat, da war Grete Weil, meine Schwester Antigone, und dann habe ich Grete Weil vergessen. Und Sie haben sie eigentlich wiederentdeckt und das ist was ganz Besonderes, habe ich ja eingangs schon gesagt, weil sie ist eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen aus Bayern und aus Deutschland. Aber jetzt sind Sie mal dran, wer war Grete Weil?
Ja, Grete Weil, da kann ich auch noch sagen, ich habe sie tatsächlich auch noch kennengelernt, als ich von Bonn, von meinem Studium nach München kam, 1988. Und da hat sie in der LMU, in der Aula, den Preis gekriegt für ihr Werk und dort eine große Rede gehalten. Dort bin ich ihr zum ersten Mal als Jugendstudentin in München begegnet und war absolut fasziniert, habe damals schon ihre Werke gelesen. Aber dann ist es auch bei mir etwas in Vergessenheit geraten mit anderen Projekten. Ja, und wer war Grete Weil? Grete Weil war eine Münchnerin, 1906 geboren am Tegernsee. Sie war eine Bayerin, sie hat sich immer mit Bayern und München identifiziert und sie kam aus einem wohlhabenden Münchner Elternhaus. Ihr Vater war Rechtsanwalt Dr. Siegfried Dispeker und die Familie war jüdischer Herkunft, hat sich aber nicht als jüdisch begriffen, sondern als bayerisch.
Mhm. Und es war so dieses bayerische Großbürgertum.
Das bayerische Großbürgertum in München um 1900, was assimiliert war, akkulturiert, was sich komplett angepasst hatte an die bürgerliche deutsche Gesellschaft. Die haben sich als Deutsch und Bayern begriffen. Und Grete Weil und ihre Familie hat nie jüdische Gebräuche praktiziert. Sie war aber auch nie in einer Kirche oder auch nie in einer Synagoge. Sie haben Weihnachten gefeiert, Ostern gefeiert, also und ein wirklich wohlhabendes Elternhaus in München. Und geboren ist sie aber am Tegernsee in Rottach-Egern, einem der schönsten Orte dort am Egener Spitz im Haus des Fotografen Emil Ganghofer. Und die Familie hat dort nach ihrer Geburt ein großes Haus gebaut, was noch heute dort steht. In dem ist sie groß geworden. am Tegernsee, in der Fürstenstraße und hier in München. Das war immer ein Wechsel. Viele großbürgerliche Münchner Familien hatten alle Domizile am Tegernsee.
Die Sommerfrische,
die Sommerfrische am Tegernsee und natürlich auch die Eltern, wohlhabenden Eltern von Grete Weil. Und dort ist sie groß geworden. Das beschreibt sie auch in ihren Tagebüchern, in ihren Lebenserinnerungen. Ja, in den Bergen, beim Schwimmen, völlig identifiziert mit Bayern und mit der bayerischen Heimat. Und in diesem Haus hat aber auch die Crème de la Crème von München verkehrt. Und zwar zum Beispiel der Georg Hirt, der war der Redakteur der Münchner Neuesten Nachrichten. Der ist in diesem Haus ein- und ausgegangen, der Gründer der Zeitschrift der Jugend zugleich. Also Grete Weil war von Anfang an in ihrer Jugend eigentlich mit der Prominenz, der kulturellen Prominenz von München zusammen.
Das war auch die Zeit dieser sogenannten Salonkultur.
Das war die Zeit der Salonkultur, ja. Und sie ist viel ins Theater gegangen in München, in die Kammerspiele und also völlig groß geworden in der Münchner Bohème auch. Mhm. Das erzählt sie alles in ihren Lebenserinnerungen. Also sie ist eine Münchnerin und Tegernseherin. Sie hat immer gesagt, der Tegernsee ist meine eigentliche Heimat.
Ich bemühe mir immer nicht zu sagen, ein bayerischer Schriftsteller oder eine bayerische Schriftstellerin. Das klingt dann immer so nach Dialekt. Geschichten, so wie man lange nicht gewusst hat, wer Lena Christ ist oder wer andere Autorinnen sind. Drum sage ich immer eine Schriftstellerin aus Bayern, weil das ist ja wirklich ein, was Sie jetzt da auch mit mir besprechen werden, eines der größten Werke der deutschen Literatur und nicht irgendwelche netten bayerischen Komödienstickeln oder so. Also darum differenziere ich da immer gern. Das andere hat ja auch seine Berechtigung, ist ja schön und lustig, aber das ist gerade in dem Fall Grete Weil wichtig, dass wir das betonen, weil dann ist dieses Leben nämlich genau durch den Nationalsozialismus, was viele bayerischen Bürger und viele bayerischen Bürger jüdischer Herkunft betroffen hat, dann ist dieses Leben komplett auseinandergebrochen. Viele sind in Konzentrationslager gekommen, mussten ins Exil oder sind ermordet worden. Und so sind einfach, ist eine ganze kulturelle Szene, klingt jetzt vielleicht ungut, so ein ganzes kulturelles Leben zerstört worden und Menschenleben. Und Grete Weil ist auch ziemlich früh dann gegangen oder ihre Familie.
Ja, genau. Also erst noch mal was zur bayerischen Schriftstellerin. Da bin ich völlig ihrer Meinung. Ich habe vor kurzem eine Anfrage auf LinkedIn bekommen und da hieß es, ein Mann schrieb mich an, wann hören Sie endlich auf, über bayerische Schriftstellerin zu schreiben? Hä? Habe ich mich maßlos geärgert, weil die bayerischen Schriftstellerinnen, die hier in München waren um 1900 und danach, sind international bekannte Autorinnen geworden, die wirklich die Crème de la Crème, die im Fischer Verlag veröffentlicht hat, in den großen Verlagen. Und dann, genau, deswegen komme ich jetzt zu dem Punkt, Grete Weil ist eine international heute renommierte Autorin von Weltruf. Und das hat sie sich alles hart erarbeitet, das hat aber auch ihre Geschichte hat sie dazu gemacht. Ja, das war so, wie gesagt, 1923 gab es den Hitlerputsch in München und ihr Vater ist zum ersten Mal festgenommen worden, kurzzeitig. Und dann ist die Familie zum ersten Mal nach Untergreinau geflohen, ist danach wieder nach München gekommen, hat aber überhaupt nicht realisiert, was eigentlich los ist, dass man gefährdet ist unter den Nationalsozialisten, hat nicht geahnt, was da auf sie zukommt. Es war so ein erster Warnschuss. Und Grete Weil beschreibt das später auch in ihrem Buch Der Weg zur Grenze, diesen ganzen Prozess. Und 1933 dann, der Vater war eben jüdischer Herkunft, aber er war auch eine zentrale Figur in der Anwaltskammer von München, also eine große Prominenz. Er war im Vorstand der israelitischen Gemeinde auch, obwohl er die jüdischen Gebräuche nicht praktiziert hat. Ja, 1933 durfte er seinen Beruf nicht mehr ausüben. Er ist an den Tegernsee gezogen, hat dort in dem Haus jüdische Bekannte unterhalten, damit die noch weiterleben konnten. Und Grete Weil und ihr Mann damals schon, der Edgar Weil, das war ihr Cousin, den sie geheiratet hatte, dann 1932 in Rottach-Egern, da fing sie dann an zu überlegen, als Edgar Weil in den Kammerspielen festgenommen wurde. Er war auch jüdischer Herkunft aus Frankfurt. Die Familie hatte eine große chemische Fabrik. Da fingen sie an zu überlegen, müssen wir Deutschland verlassen.
Als eine der Ersten eigentlich.
Als eine der Ersten, aber sie haben dann Deutschland doch noch lange nicht verlassen. Und das beschreibt sie später auch in ihrem Roman, weil sie dachten, ach, so schlimm wird es schon nicht. Ja? Wir sind ja Bayern, wie das viele gedacht haben. Wir sind ja Bayern, wir sind hier völlig in dieser Gesellschaft groß geworden. Wir sind hier etabliert. Sie hat es nicht für wahr gehalten. Und ja, erst 1935, also andere sind schon direkt 1933 gegangen. 1935 ist dann ihr Mann erstmal alleine nach Amsterdam gegangen. Zuerst wollten sie gar nicht dorthin in die Niederlande und haben überlegt, gehen wir nach Frankreich, gehen wir nach Spanien, wohin gehen wir? Und haben die neutralen Niederlande gewählt. Und ja, zuerst war das dann ihr Mann Edgar Weil, der dann dort versucht hat, eine Zweigniederlassung der Frankfurter chemischen Firma Weil zu eröffnen. Und Grete Weil hat sich überlegt, weil in den Niederlanden konnte man nicht einfach so einreisen, man musste sich selber finanzieren. Das hat nicht der Staat finanziert, sondern man musste Geld verdienen. Und dann hat Grete Weil beschlossen, ja, jetzt werde ich schnell noch Fotografin hier in München und mache eine Ausbildung zur Fotografin. In ihren Lebenserinnerungen schreibt sie, mir ist nie im Traum vorher eingefallen, Fotografin zu werden. Aber das war der Beruf, für den man am schnellsten lernen konnte, schreibt sie so. Und dann habe ich mir gedacht, gut, damit kann ich mich doch ganz gut finanzieren in den Niederlanden.
Was also, damals auch ein sehr moderner Beruf war,
es war ein sehr moderner Beruf. Er hatte keine großen Klippen. Und dann beschreibt sie auch in ihren Lebenserinnerungen, ja, eigentlich wollte der Herr Vaso in der Leopoldstraße keine Person jüdischer Herkunft mehr aufnehmen, weil er selber gefährdet war. Aber ich habe ihn überredet. Und Grete Weil, muss man noch mal vorher sagen, hatte eine Schulausbildung in München im Lehel in der ersten Mädchenschule bekommen, hat dann später in Frankfurt noch das Abitur nachgemacht, 1929, weil sie in München durchgefallen war durchs Abitur in Zeichnen und Aufsatz, wie das ja häufig ist bei berühmten Schriftstellern. Alle berühmten Schriftsteller waren meistens in Deutsch ganz schlecht oder sind da durchgefallen. Wir haben dieses Fach nicht sehr geliebt. Ja, also das ist auch mal wieder so eine typische Sache, dass Schule und späteres Leben keinen Zusammenhang miteinander haben. Und ja, und dann hat Grete Weil das noch schnell gelernt, Fotografie, und sie ist auch in eine sehr brenzlige Situation geraten, 1935 noch in München, und zwar in der Nähe vom Tegernsee am Mangfalltal. Der Vaso, bei dem sie nämlich Lehrling war, musste damals die Reichsautobahn München-Salzburg musste er dokumentieren mit Fotografien, und Grete Weil war seine Assistentin. Und dann kam wohl ein Polizeibeamter auf sie zu und fragte sie, sind Sie Arierin? Und dann sagte sie nein. Also sie hatte ja sehr dunkles Haar und so weiter. Und dann sagte sie nein. Und dann hat sich dieser Vaso fürchterlich aufgeregt, weil das hätte das Ende von beiden sein können. Mhm. Aber es ist nochmal glimpflich ausgegangen zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann ist Grete Weil Ende 1935 hat sie dann München verlassen und ist auch nach Amsterdam, wo ihr Mann schon in einer Pension wohnte, in der Beethovenstraat. Das war sozusagen damals das Viertel, wo fast 40% jüdische Deutsche lebten dort. Und da fuhr die Straßenbahn durch, Berlin Express nannte man die sogar, weil dort so viele Flüchtlinge waren. Und dort hat sie erstmal eine Zeit lang mit in der Pension gelebt, und dann sind die beiden mit einem Freund aus Frankfurt, der auch zu ihnen flüchtete, Herbert Meyer-Ricard, ein Grafiker, der schon für die Firma dort gearbeitet hatte in Frankreich, der ist auch zu ihnen geflüchtet, und dann haben sie sich alle zu dritt ein Haus gemietet in einem Vorort von Amsterdam, Amstelveen heißt das, und dieses Haus steht tatsächlich heute noch. Ich war dort auch drin.
Das hätte mich gewundert, wenn nicht, weil Sie sind ja immer auf Recherche und schauen sich alle Orte an und fotografieren. Auch Fotografien sind Sie ja auch durch Ihr Leben.
Genau. Ich habe dann irgendwann das Fotobuch entdeckt und dachte, wo ist das denn? Welches Haus ist das denn? Und das war das. Und da habe ich eigentlich alles gefunden und bin dann vor 3 Jahren zu dem heutigen Inhaber, und der hat mich auch reingelassen. Da habe ich nochmal alles neu fotografiert, ja, weil mich das so beeindruckt hat. Naja, und dann haben sie dort zuerst gelebt und Grete Weil hat dort ein Fotostudio gegründet. Und ich habe sogar noch ein Foto gefunden von der Inneneinrichtung. Und dann haben die drei ihr Dreierleben da geführt, alle sehr liberal. Und nach einem halben Jahr sind sie dann ganz nach Amsterdam reingezogen in die Beethovenstraat 48. Und dort hat Grete Weil auch gelebt, bis sie 1943 untertauchen musste. Und in dieses Haus steht heute auch noch, die Wohnung gibt es heute auch noch. Und dort hat sie dann ein Fotostudio übernommen von einer gewissen Edith Schlesinger, die war früher mal aus Berlin nach Amsterdam geflüchtet. Edith Schlesinger, moderne Kunstfotos. Und unter diesem Titel hat Grete Weil das Fotostudio geführt, nicht unter ihrem eigenen Namen, weil sie schon wusste, das wird brenzlig. Ja.
Wir unterhalten uns gleich weiter über Grete Weil, die ja, wie Sie gerade erzählt haben, erst als Fotografin angefangen hat und bis wir zu ihrem künstlerischen Werk kommen. Und was die Niederlande damals für eine Bedeutung hatten für die Exilanten, die aus Deutschland erst einmal nur kurz über die Grenze gegangen sind und sich in Sicherheit gewähnt haben, darüber unterhalten wir uns jetzt gleich weiter. Eine berührende, eine spannende, eine wichtige Geschichte, die Lebensgeschichte von Grete Weil, die doch auch repräsentativ ist für andere bayerischen Künstler, die angefangen haben, ins Exil zu gehen, damals noch in Europa. Das schien einem sicherer, in den 30er Jahren innerhalb von Europa einfach in ein anderes Land zu gehen. Und da lagen die Niederlande relativ nahe. Aber Sie haben ja gerade eben gesagt, Dr. Ingvild Richardson, die waren ja damals noch neutral. In welchem Jahr bewegen wir uns jetzt gerade, wo das Fotoatelier von Grete Weil entstanden war?
Ja, wir bewegen uns jetzt. Jetzt sind wir gerade in Amsterdam, 1937. Grete Weil wohnt in der Beethovenstraat, wo 40% der Bevölkerung dort ist jüdisch, zum großen Teil Flüchtlinge, alle aus Deutschland. Und viele Berühmtheiten leben dort aus Deutschland, weil damals die Niederlande waren, wie gesagt, neutral. Und die kulturelle und auch politische Prominenz, die nicht mehr hier leben konnte seit 1933, ist zum großen Teil in die Niederlande gegangen. Und niemand hat geahnt, dass ab 1940 das zur Falle werden würde. Ab 1940 nämlich haben das dann die Deutschen besetzt. Und das heißt, viele Münchner und andere Bayern oder Berliner sind sich dort alle wieder begegnet.
Also die haben das verlagert.
Die haben das praktisch verlagert. Mhm. Und durch die, also zwischen 1933 und 1940, 50.000 Flüchtlinge aus Deutschland, wirklich größte Prominenz, sind sich dort alle wieder begegnet und haben natürlich dann auf die Weise auch einen großen Einfluss auf die Kultur der Niederlande gehabt. Eine sehr offene Kultur und Amsterdam galt damals auch als das zweite Jerusalem. Es gab eine unglaublich jüdisch geprägte Stadt schon seit Jahrhunderten, waren aus Portugal und Spanien jüdische Bevölkerung nach Amsterdam gekommen. Und die haben mit dazu geführt, dass es dieses goldene Zeitalter auch gab in Holland. Also man dachte, das ist ein sicherer Ort da in Amsterdam zu leben. Ja, und da sind sich, wie gesagt, alle wieder begegnet. Dort gab es dann die großen zwei Exilverlage, Querido Verlag und Allert der Lange. Die haben dann damals die Bücher von den prominenten deutschen Autoren, jüdischen, dort wieder herausgebracht. Von Leon Feuchtwanger zum Beispiel, von dem berühmten Münchner Schriftsteller, von Klaus Mann, die Zeitschrift, die Sammlung. Also es war eigentlich eine Münchner Enklave auch, kann man sagen. In Amsterdam.
Und ein interessantes literarisches und künstlerisches
absolut.
Leben.
Und Grete Weil hat auch in ihrem Fotostudio natürlich die dann auch zum Teil alle fotografiert. Also einige Fotos sind überliefert, viele sind verschollen, weil die Gestapo hat sich dann 1943 auch Grete Weils Fotostudio angeeignet. Ich bin bis heute auf der Suche danach. Das erzähle ich dann später noch.
Vielleicht hört es ja auch jemand, der das weiß.
Ja, das muss ich irgendwo noch, ich denke, in Holland befinden, aber das werde ich schon noch finden. Und wie gesagt, damals die Prominenz hat sich von Grete Weil fotografieren lassen, aber auch viele andere Holländer. Und dieses Fotostudio, davon konnte sie sehr gut leben. Und ihr Mann, Edgar Weil, hatte zeitgleich mit Herbert Meyer-Ricard seine Firma aufgebaut. Also sie hatten dort eigentlich ein gutes Auskommen bis 1940. 1939 zeichnete sich dann schon ab, da war sie gerade noch im Urlaub in Frankreich und auf der Rückreise, dass das der letzte Friedenssommer sein würde. War schon absolut klar, dass das nicht mehr lange dauern würde und dann eben wurde dauern würde, was Hitler alles noch im Schilde führte. Ja, und dann 1939 Überfall auf alle möglichen Länder seitens Hitler und dann 1940 Anfang Mai kam der Überfall auf die Niederlande und innerhalb von 4 Tagen wurde Holland komplett besetzt und Rotterdam innerhalb von einem Tag komplett zerstört von den Deutschen. Bis heute sieht man die Nachwirkungen. Ich bin sehr viel in Rotterdam und Amsterdam. Wenn man dorthin kommt, eine völlig moderne Stadt, eine der modernsten von Europa mit dem wunderbarsten Hafen, wird eine absolute Weltstadt werden, Rotterdam. Und tatsächlich Ursache war auch, dass die Deutschen alles zerstört haben. Die Holländer mussten Rotterdam komplett neu aufbauen. Und Grete Weil beschreibt in ihren Lebenserinnerungen, wie das damals war. Von einem Tag auf den anderen durften die Ausländer in Holland das Haus nicht verlassen, 4 Tage lang. Sie hörten immer nur im Radio, dass die Deutschen die Niederlande besetzt haben. Die niederländische Königin flüchtete nach England. Also es war unglaublich brisant. Viele Holländer und deutsche Flüchtlinge machten damals Selbstmord in diesen Tagen. Und die Nazis drohten damals auch Amsterdam zu zerstören, genauso wie Rotterdam, wenn die Niederlande nicht kapitulieren. Also es war der absolute Horror und Grete Weil beschreibt, wie sie anfing, alle Briefe zu verbrennen, weil sie Angst hatte.
Auch die Korrespondenz?
Alles. Von Thomas Mann, von Klaus Mann, von allen möglichen Schriftstellern hochberühmter Prominenz, weil sie Angst hatte um ihren Mann und um sich. Und sie versuchte dann auch mit ihrer Mutter, die hatte sie auch vom Tegernsee in die Niederlande geholt, und auch den Eltern von ihrem Mann versuchten sie mit einem Taxi zu einem Hafen zu fliehen an der Nordsee in Holland. Und dann stellte sich aber raus, als sie auf dem Schiff waren, das ist eine Falle. Und dann sind sie schnell wieder umgekehrt. Dass es eine Falle war, hatten sie erfahren dann durch Leute, die dann sich vorher schon an dem Pier befanden. Dann sind sie wieder zurückgekehrt. Naja, und dann ging die deutsche Besatzung los, ein absoluter Horror. Alles das, was in Deutschland schon vollzogen war, die Ausgrenzung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung, das ging dann
nach Kriegsbeginn, also 39 Kriegsbeginn, 40 genau. Haben dann, ist dann Holland überfallen worden,
Holland die Niederlande. Überfallen ab Anfang Mai, das startete dann in den Niederlanden. Im Herbst kam dann schon der österreichische Kommissar Arthur Seins ins Quad nach Den Haag und dann ging die Verfolgung los, auch mit den Schildern, Juden sind unerwünscht, der Arier-Nachweis musste erfolgen von Hochschullehrern, von allen Beamten und 1941 dann ging es dann schon los mit der Registrierung der jüdischen Bevölkerung, der niederländischen und natürlich den ganzen Flüchtlingen, die dort waren. Und tatsächlich schon 1941, was relativ früh ist in den Niederlanden, also erst 1942 fing dann die systematischen Deportationen an aus Amsterdam bis Herbst 1943. Also in diesem Zeitraum sind über 100.000 Juden und Jüdinnen deportiert worden aus Amsterdam. Aus keiner Stadt in Europa sind so viele Juden deportiert worden wie aus Amsterdam in diesem Zeitraum. Aber zuvor, 1941, als das anfing, war tatsächlich Grete Weilsmann einer der allerersten, der deportiert worden ist. Ja, und wie kam das? Also da denkt man, das war ganz schlimm schicksalhaft. Es war dann so, Grete Weil und ihr Mann und ihre Mutter wollten eigentlich noch im März 1941 emigrieren nach in die USA über Kuba. Und sie und ihre Mutter hatten schon das Visum. Dafür hatte Grete Weils Bruder gesorgt, der mittlerweile als Rechtsanwalt in London lebte. Aber Edgar Weil hatte seins noch nicht und ist nach Rotterdam gefahren an einem Junimorgen, um es dort abzuholen. Und als er dann wiederkam von der kubanischen Botschaft vor sein Haus, in die Beethovenstraße in Amsterdam, kam Grete Weil zu ihm und sagte, du, ich habe gerade gehört von einer Freundin, es soll hier eine Razzia geben, hier in unserem Viertel, versteck dich lieber, ja. Und dann hat sie ihn sozusagen wieder auf die Straße geschickt, nachdem er kurz im Haus war, weil diese Freundin das gesagt hatte. Ja, und was passierte? Ein paar Minuten später bekommt sie dann einen Anruf von einer Freundin und die sagte, du, ich habe gerade deinen Mann mit zwei Leuten gesehen, die sahen ganz komisch aus. Ich glaube, das waren Gestapo-Beamte. Ja, und so war es auch. Grete Weil hat also ungewollt ihren Mann in die Arme der Gestapo geschickt. Und das ist das Große, was sie sich selber auch nie vergeben hat. Aber es war ja nicht ihre Schuld. Und sie hat später in ihren Lebenserinnerungen geschrieben, ja, die Freundin war eigentlich dumm. Eigentlich konnte man der gar nicht vertrauen. Aber sie hatte halt solche Angst, dass sie dachte, das stimmt. Ja, und was passierte dann? Edgar Weil war einer von 300 Männern, die die Gestapo an dem Tag aufgelesen hat. Es mussten genau 300 Männer sein. Und einer fehlte noch sozusagen. Und dann haben sie einfach in diesem jüdischen Viertel Männer aufgegriffen. Und dazu gehörte Edgar Weil. Und was ist passiert mit ihm? Er ist dann über Umwege mit den anderen 300 Männern ins Lager nach Mauthausen gekommen. Nach Österreich. Ich sage jetzt extra Österreich, weil immer so getan wird, muss man leider so sagen, das muss ich auch sagen, als Expertin für NS und jüdische Geschichte, das wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Hitler war ein Österreicher, ist auch sozialisiert worden so. Und Österreich hat auch eine immense Schuld. Und Mauthausen war eins der schlimmsten KZ-Lager. Und dort sind zuerst die holländischen Juden gelandet. Also die 300 sind dort gelandet, die Männer. Und schon nach ein paar Wochen bekam Grete Weil dann Postkarten und Brief mit einem Stempel und Abbildung aus Mauthausen, Österreich. Und ja, und dann war er schon im September tot und musste, wie viele andere, schlimmste Arbeit in Steinbrüchen verrichten. Und ja, nach ein paar Wochen waren alle diese 300 Männer ermordet. Und Grete Weil hat das über Umwege erfahren, dass er tot ist, ermordet ist. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, ich vegetiere eigentlich nur noch hin. Und was ist jetzt die Aufgabe? Der Widerstand.
Und darum wird sie auch heute noch in den Niederlanden als Widerstandskämpferin geehrt.
Ja, das ist da fing das an. Also da fing das an, dass sie sagte, ja, ich lebe eigentlich nur noch, weil ich auch meine Mutter bewahren will vor den Nazis. Und dann fing sie an, ein Doppelleben zu führen ab 1941. Und sie fing an, im Widerstand zu arbeiten für erstmal niederländische Widerstandsgruppen, verschiedene und fälschte Fotos und Pässe, damit viele jüdische Personen nicht deportiert werden. Und andererseits wurde sie dann Mitglied im Jüdischen Rat, einer Organisation der Besatzungsmacht der Deutschen, und fing an, dort auch zu arbeiten, zuerst als Fotografin wieder. Mhm. Und dann wurde sie bald in das alte jüdische Theater versetzt, in die Schauburg, von wo aus die jüdische Bevölkerung seitens der Nazis deportiert wurde in den Osten. Und da hatte sie sich dann immer für den Nachtdienst registrieren lassen, damit sie notfalls ihre Mutter retten konnte. Also alle Juden, die deportiert werden sollten und Jüdinnen, wurden in dieses alte jüdische Theater gebracht und von dort nach Westerbork in das niederländische Lager und von dort dann nach Sobibor oder Auschwitz in die Lager. Also ja, und das hat Grete Weil gemacht vor der Maschine. Das beschreibt sie auch in ihren Lebenserinnerungen. Sie hat das alles aufgenommen, sie hat die Personen fotografiert und später schreibt sie in ihren Lebenserinnerungen, das hat mich auch besonders betroffen gemacht, ja, sie wundert sich, dass keiner weint. Ist es denn kein Grund zu weinen, wenn man aus seiner Wohnung deportiert wird, wenn man irgendwo hingeschickt wird, und sie wundert sich, dass niemand tatsächlich in Tränen ausbricht, sondern dass alle nur sagen, man soll den benachrichtigen und den, aber keiner weint. Und diese Sprachlosigkeit, das schreibt sie auch später immer wieder in ihren Werken, dass man da gar nicht drüber redet, dass alle so tun, ja, das ist jetzt so. Mhm. Das hat sie damals sehr betroffen. Das hat sie später in vielen Büchern geschildert, diese Situation.
Und diese Sprachlosigkeit hat sie... Diese Sprachlosigkeit hat sie eine Sprache gegeben in ihren Büchern, wo eben auch diese Geschichte von Edgar Weil in Der Weg zur Grenze vergleichsweise biografisch erzählt wird. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Über Grete Weil unterhalte ich mich heute mit Dr. Ingwild Richardson, die Herausgeberin eines lange unveröffentlichten Werks war, Der Weg zur Grenze, ein so wichtiges Buch, ein so spannendes Buch, wo viel über München kommt und über Exil und die Grenze. Der Titel heißt ja auch Der Weg zur Grenze, und da geht es ja nicht nur um die symbolische Ländergrenze, sondern über Grenzen, an die man gehen muss und überschreiten muss. Dieses Buch hat sie ja auch in Amsterdam geschrieben, auf einer halb abgesägten Treppenstufe in den Speicher hinauf. Und ich stelle mir so vor, wie sie da mit einem Heft saß, mit einer Glatte und mit Bleistift dieses Meisterwerk geschrieben hat oder mit irgendeinem Kugelschreiber, was man damals gehabt hat. Wie haben Sie denn dieses Buch überhaupt entdeckt, Dr. Richardson?
Ja, wie habe ich das Buch entdeckt? Dieses Buch habe ich entdeckt, dann erzähle ich aber danach nochmal, wie sie es geschrieben hat und warum sie es geschrieben hat.
Können wir gleich machen, ja, und dann reden wir drüber, wie sie es entdeckt haben.
Also genau, wir waren zuletzt gelandet im Jüdischen Theater, wo sie eben alles dokumentiert hat, wer wohin deportiert worden ist. Ja, und dann 1943 im Herbst stand dann ihre eigene Deportation an, während sie im vor ihrer Schreibmaschine saß, erfuhren plötzlich alle jüdischen Mitarbeiter in diesem Theater, dass sie nun selber deportiert werden in die Lager im Osten. Und es gelang ihr dann noch, ganz am frühen Morgen über den alten Gepäckgang zu fliehen, in 4 Uhr, 5 Uhr morgens. Und dann ist sie durch Amsterdam gelaufen zu einem Haus, in dem der Freund Herbert Meyer-Ricard wohnte, mit dem sie anfangs zusammen gewohnt hatten. Mhm. Dort hat sie Sturm geklingelt und hat aber zuerst niemand aufgemacht. Dann ist sie ein paar Häuser weitergerannt zu einer anderen Freundin. Und wer öffnete ihr? Ein deutscher Offizier, der Freund der jüdischen Freundin. Und der war tatsächlich dann der, der ihr zuerst geholfen hat. Ein deutscher Nazi-Offizier hat ihr zuerst geholfen. Und dann hat sie erstmal ihre Mutter informiert. Und dann ist sie wieder zu dem Freund. Und dort ist sie dann anderthalb Jahre untergetaucht in einem Haus, was dort heute noch steht. Und dieses Haus habe ich auch gefunden. Ich habe auch die Wohnung gefunden, wo sie untergetaucht war. Und dort lebte sie mit Herbert Meyer-Ricard und seiner jüdischen Freundin, untergetaucht seit Herbst 1943. Und wenig später haben die drei zusammen mit Ulrich Rehorst, der aus Hamburg kam, eine Widerstandsgruppe gegründet, Hollandgruppe Freies Deutschland. Und innerhalb von kürzester Zeit hatte die 180 Mitglieder. Ich habe auch dann vor 4 Jahren habe ich den ganzen Nachlass gefunden im Widerstandsmuseum in Amsterdam von Meyer-Ricard, alle Unterlagen zu der Widerstandsgruppe. Ja, und da tatsächlich finden sich da die berühmtesten niederländischen Widerstandskämpfer auch drauf und die Deutschen. Und Grete Weil hat das initiiert. Und der Grund war, der Tod, die Ermordung ihres Mannes, für beide war das der Grund. Und dann 1943 fing sie dann an, das war eins ihrer ersten Werke, das dann 1945 publiziert wurde. Sie fing dann an, ein Theaterstück zu schreiben im Untergrund. Und dieses Theaterstück Weihnachtslegende, dort, das haben sie dann aufgeführt im Untergrund in dieser Wohnung. Und das wurde dann 1945 in Amsterdam publiziert. Dort wurden die ganzen Gräuel der Nazis dargestellt. Und Grete Weil hat dann noch bis zu 9 Theaterstücke dort geschrieben. Die habe ich zum Teil auch alle gefunden. Und ja, dann nach anderthalb Jahren zeichnete sich ab, dass der Krieg beendet sein wird, dass das Hitler-Regime seinem Ende zugeht. Und es gab einen ganz schlimmen Winter von 44 auf 45. Grete Weil beschreibt das in ihren Lebenserinnerungen. Sie hatten kaum mehr was zu essen, nur noch Zuckerrüben und mussten Tische zersägen, Stühle zersägen, um überhaupt noch Brennholz zu haben. Und dann ist sie dabei auf die Speichertreppe gestoßen in diesem Haus und hat gesehen, nur dort ist ein Ort, wo Licht hereinfällt, wo sie alleine sein kann, ja, und wo sie eigentlich schreiben kann. Und sie wollte aufschreiben, was passiert ist, was sie alles erlebt hat, und hat sich dann, ja, sie hat das später beschrieben, hat sich dann dahingesetzt und über Monate in Hefte mit einem Bleistift hat sie ihr ganzes Leben, aber in Form von Fiktion. Sie hat das in Fiktion umgewandelt. Sie hat das später so beschrieben: Ich schreibe eine Liebesgeschichte. Es ist meine und Edgars Geschichte, aber ich verfremde sie. Aber es ist weit mehr als eine Liebesgeschichte. Es erzählt eigentlich das gesamte Hochkommen der Nazis in der Weimarer Republik, in der NS-Zeit. Erzählt es eigentlich alles, was Grete Weil in München erlebt hat, in Berlin erlebt hat, am Tegernsee erlebt hat, aber alles verändert und verfremdet. Aber auch, was sie erlebt hat dann in Amsterdam im Widerstand. Eigentlich findet ihr gesamtes Leben findet Eingang in diesen Roman, in diese Hefte, die sie dort geschrieben hat. Und das beschreibt sie auch in ihren Lebenserinnerungen. Und später hat sie dann, nach dem Krieg, hat sie die dann abgetippt, diese Hefte, mit einer Schreibmaschine. Tatsächlich war das genau die Schreibmaschine, mit der die Widerstandsgruppe auch die Flugblätter verfasst hat. Also das habe ich dann rausgefunden. Das war die gleiche, vom Tippen her waren es die gleichen Buchstaben.
Ja, das war wirklich detektivisch in der Recherche.
Ja, das genau. Anders geht das nicht. Also auch indem man eben, man muss in die Archive gehen, weil die meisten Leute tun das nicht und schreiben einfach irgendwie immer überall ab. Aber wenn man in die Archive geht und mit den Leuten vor Ort zusammenarbeitet, mit den Niederländern, ja, dann findet man halt Sachen, die niemand zuvor gefunden hat. So ist das.
Das hat das.
Ja, und diesen Roman.
Trägt auch
wie
zur
gesagt,
Geschichtsschreibung bei, dass ja, man eben solche Sachen erfährt, weil dass
genau.
es eine Schreibmaschine gab, wo solche Flugblätter geschrieben wurden oder Konzepte geschrieben wurden. Und auch ein Roman, den zu entdecken, ist natürlich auch hochgefährlich gewesen wäre.
Natürlich.
Weil sie eben über den Nationalsozialismus und das Aufkommen des Nationalsozialismus schreibt oder auch aus ihrer großbürgerlichen Welt, wie man es nicht ernst genommen hat. Das sind ja die großen Parallelen auch zu ihrer eigenen Biografie.
Genau.
Dann hat sie in monatelanger Arbeit
eigentlich genau die gleiche
dieses
Situation,
350-Seiten-Buch geschrieben.
Genau, unglaublich. Eigentlich die ähnliche Situation wie Anne Frank, einfach nur ein paar Straßen weiter, auch versteckt hinter einer Bücherwand anderthalb Jahre und dann dort Widerstandsgruppe gegründet, geleitet anderthalb Jahre, der Nachlass, alles ist vorhanden und eben diesen Roman geschrieben. Ja, und dann hat sie tatsächlich versucht, sofort 1945 den zu veröffentlichen. Und sie hat dann, diesen Brief habe ich auch gefunden und hat dann einen Brief geschrieben an ihren früheren Schriftstellerfreund, von dem sie dachte, er lebt noch in den USA, Bruno Frank, auch eine große Prominenz. Dieser Brief hat ihn aber nie erreicht und in diesem Brief hat sie alles geschrieben, was passiert war und auch geschrieben, ich habe hier anderthalb Jahre versteckt, untergetaucht gesessen und einen Roman auch geschrieben und nichts in meinem Leben ist so wichtig für mich wie dieser Roman. Ich lebe nur noch deswegen und dafür, das ist wie ein Kind für mich und bitte helfen Sie mir, diesen Roman zu veröffentlichen. Also sie hat es immens versucht, das zu schaffen. Ja, aber er war schon tot. Er war eine Woche vorher gestorben in den USA. Ja, und diesen Roman, ich erzähle dann gleich weiter, was noch passiert ist dann nach dem Krieg. Diesen Roman habe ich dann 2019/20 als Typuskript, als getipptes Typuskript
von Grete Weil getippt wahrscheinlich.
Von Grete Weil getippt, als einziges Exemplar noch vorhanden, während des Corona-Lockdowns in München in der Monacensia in ihrem Nachlass gefunden. Und der Grund war, warum bin ich da überhaupt hingegangen? Der Grund war, dass ich von 2019 bis 2021 ein großes Projekt geleitet habe am Tegernsee zur Erinnerungskultur und wir haben damals 12 Spaziergänge entwickelt, auch zur NS-Zeit, jüdisches Erbe. Und da war ich dann damals, 2019, auch in Rottach-Egern. Und dort ist Grete Weil geboren, dort ist ihr Elternhaus, dort ist ihr Geburtshaus, dort hat sie geheiratet und dort ist ihr Grab. Und da war ich schon 2019 völlig erstaunt, wieso ist hier Grete Weil nicht präsent? Hier stehen Männerskulpturen, aber wo ist Grete Weil? Und dann habe ich mich damals mit dem Bürgermeister drüber unterhalten und habe gesagt, Sie müssen eigentlich einen Grete-Weil-Ort aus Rottach-Egern machen. Sie haben eine der berühmtesten Schriftstellerinnen, ist hier geboren und hier liegt ihr Grab. Und das war so der Beginn, dass ich dann dachte, gut, jetzt entwickle ich einen Spaziergang. Da steht heute auch eine Tafel an ihrem Geburtshaus. Kann man einscannen mit QR-Code und dann geht man die ganzen Orte ab. Grete Weils Geburtshaus, ihr Elternhaus, wo sie geheiratet hat, wo sie sich überall aufgehalten hat. Und im Zuge dessen dachte ich natürlich, ja, jetzt muss ich mir auch noch mal komplett ihren ganzen Nachlass anschauen, der in der Monazensia liegt, was alles noch nicht veröffentlicht ist. Und da habe ich Unmengen gefunden. Unveröffentlichte Dinge über ihre Musikerlebnisse, unveröffentlichten Roman Antigone. Ich habe ganz viele Fotos gefunden, von denen viele nicht wissen, wer da drauf ist. Ich weiß es aber. Und die waren aber auch alle noch nicht geordnet. Und dann ist mir dieses Typoskript, das hatte ich bestellt. Ich wusste, dass es das gibt, hatte aber vorher immer nur gelesen, ja, Grete Weil wollte nicht, dass das veröffentlicht wird und das ist ganz schlecht und so weiter.
Und aber Sie haben gerade erzählt, das war eine Herzensangelegenheit von ihr.
Ja, aber ich habe überall noch mal geschaut und habe gedacht, warum schreiben die Leute das? Und mir ist immer schon aufgefallen, keiner beschreibt richtig den Inhalt und habe schon gedacht, ah, wahrscheinlich hat es mal wieder keiner richtig gelesen und mal wieder einer vom anderen richtig abgeschrieben oder so. Weil ich wusste ja schon, dass sie wollte, dass dieser Roman veröffentlicht wurde. Also stimmte das nicht. Und und dann habe ich gedacht, so, als ich das in der Hand hatte, habe ich es dann aufgeschlagen, diesen Umschlag schon etwas verrottet und das Typoskript, ja, viele Seiten nicht mehr so richtig gut lesbar. Und es war gerade Corona-Lockdown, hatte ich eine Maske auf und habe gedacht, so, jetzt bleibst du hier sitzen, bis du das gelesen hast. Und dann habe ich da 8 Stunden gesessen, so lange habe ich gebraucht und konnte nicht mehr aufhören. Dieser Roman hat mich sowas von reingezogen und habe ja viel Erfahrung, habe ja Literatur studiert, Philosophie. Ich habe sofort gesehen, dass es eines der genialsten Werke ist, was mir je untergekommen ist. Und dann liefen schon so vor mir Bilder ab, dass ich dachte, das wird verfilmt werden, das wird in ganz viele Sprachen übersetzt werden. Das ist einer der größten Romane, den ich je gelesen habe. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Und danach saß ich dann da und habe gedacht, wieso ist das nicht veröffentlicht? Wieso hat das niemand vor mir in die Hand genommen?
Und ja, und dann Sie haben es jetzt veröffentlicht, ja. Und nach den 11 Uhr Nachrichten unterhalten wir uns weiter über das Werk von Grete Weil und über diese Recherche und wie es weitergegangen ist, dass dieser großartige Roman überhaupt herausgegeben worden ist, den ich gestern übrigens auch in 8 Stunden in einem Rutsch gelesen habe. Dr. Ingvild Richardson bei mir zu Gast bei einem literarischen Gespräch. Und wir halten uns nach den 11 Uhr Nachrichten und was es auch mit der Ausstellung in Augsburg auf sich hat, Tücher und Bücher.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und herzliches Gott, sagt Hermine Kaiser, zum zweiten Teil von unserem literarischen Ratsch heute. Es geht um Grete Weil, die Autorin aus Bayern, die nun Weltruf erlangt hat, unter anderem auch wegen der Veröffentlichung eines bisher unveröffentlichten Romans, der 1944 im Amsterdamer Versteck entstanden ist und über Alltag und Widerstand in NS-Zeiten, über die Flucht aus Deutschland, aus Bayern 1936 erzählt. Und eine große Liebe, die tödlich geendet hat. Es ist ein bedeutendes Werk. Es heißt Der Weg zur Grenze. Ingvild Richardson hat das Buch sozusagen entdeckt in der Monazensia im literarischen Gedächtnis der Stadt München und vor einiger Zeit herausgegeben. Und über dieses Buch und eine von Dr. Ingvild Richardson kuratierten Ausstellung, Sonderausstellung Bücher und Tücher im Brechthaus in Augsburg unterhalten wir uns auch noch. Diese Ausstellung hat auch mit dem Exil in den Niederlanden zu tun. Also es geht um Literatur aus Bayern und darüber ratschen wir gleich weiter. Die Geschichte um die Entdeckung von Grete Weils Roman ist ja eigentlich auch schon wieder ein Romanthema, Ingvild Richardson. Ich stelle mir Sie gerade so vor, wie Sie mit Maske in der Monazensia sitzen und auf einmal dieses großartige Werke in der Hand haben und ihnen sofort bewusst wird, wir haben uns ja gerade noch darüber unterhalten, dass wir es beide in einem Rutsch lesen mussten, weil man so da drin ist, man hält sich in der Münchner Bohème auf, man geht mit ins Exil, man erlebt den Widerstand. Das muss ja für Sie als Literaturwissenschaftler so eine Art Initialzündung gewesen sein, weil Sie ja sofort gemerkt haben, was Sie da für einen Schatz gefunden haben.
Ja, genau. Außerdem habe ich gleich gesehen, das ist absolut einzigartig, was ich hier vor mir liegen habe. Sowohl von der Entstehungssituation her, dass dieses Werk, was in Hefte geschrieben wurde, auf der Speichertreppe, das überhaupt alles überlebt, ja, das Kriegsende, die ganzen Wirren danach. Und und dass es dann da landet in der Monatsensia, 1944 geschrieben, und ich sitze da 2019/20 und habe das in der Hand und es verbleicht schon langsam. Und dann lese ich das atemlos, und ich muss wirklich sagen, atemlos, ich konnte nicht mehr aufhören und dachte, es ist sehr aktuell heute, aber die Sprache und die Bilder, was man erlebt, wie man reingezogen wird, man erlebt die gesamte Zeit der Weimarer Republik mit, man erlebt die ganze Nazi-Zeit mit, man versteht plötzlich, wie das alles passiert ist, wie die Nazis hochgekommen sind in Bayern.
Und dieses harmlose Tochter, bessere Tochter Leben.
Ja, und so, da muss man sehen, einzigartig ist eben, sie schreibt es auch aus der Perspektive zweier Intellektueller, die jüdischer Herkunft sind. Ja, auch das ist ganz einzigartig. Also diese Perspektive auch sehr selbstkritisch, und ich konnte einfach nicht mehr aufhören und war wirklich absolut erschüttert und dachte so, ich werde dieses Buch herausgeben, und habe danach sofort mit dem Archivar der Monatsensia Kontakt aufgenommen und habe ihn dann gefragt, wer hat denn die Rechte hier an diesem Typoskript? Und dann habe ich mich zeitgleich auch erkundigt, ja, hat denn schon mal jemand anders versucht, das herauszugeben? Also ich habe natürlich erstmal geschaut, dass ich da auch keine Wege begehe, die vielleicht schon jemand anders begangen hat oder was machen wollte. Aber dann stellte sich raus, nein, hat niemand versucht und gemacht. Und dann hat der Archivar mir die Telefonnummer gegeben von der Stieftochter von Grete Weil in Berlin. Und die Stieftochter war damals um die 90, und es war die Tochter ihres zweiten Ehemannes von Grete Weil, Jokic. Und die lebte, wie gesagt, in Berlin, hatte als Bühnenbildnerin gearbeitet, und die habe ich dann einfach angerufen. Und war immer noch Corona-Lockdown. Und dann habe ich ihr erzählt, was ich da gefunden habe, und habe sie dann auch gefragt, ja, wieso ist das nicht veröffentlicht? Und ich würde das gerne veröffentlichen. Und wer hat die Rechte? Und dann hat sie zu mir gesagt, haben Sie keine Angst? Dann habe ich gesagt, wieso soll ich denn Angst haben? Vor was denn? Und sagte, ja, das ist ja nicht ohne, was da drin steht und der ganze Roman. Dann habe ich gesagt, nein, habe ich keine Angst. Ich habe nie Angst vor irgendetwas. Und dann hat sie gesagt, ich habe die Rechte. Und dann hat sie gesagt, ja, dann gebe ich Ihnen die Rechte. Und und dann habe ich damals kontaktiert den Programmleiter vom Beck Verlag, Martin Hilscher. Dr. Martin Hilscher, den kannte ich gut, habe ihm erzählt von dem Fund. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, mach mal ein Exposé fertig. Und mach mal die ersten 50 Seiten, lass die mal tippen oder tipp die, damit wir eine Grundlage haben, um das zu beurteilen. Habe ich dann alles gemacht, ja. Und tatsächlich relativ schnell entschied dann der Verlag, das Werk neu zum ersten Mal herauszugeben. Beck Verlag 2022 kam es dann raus im August. Ja, und bevor es rauskam, gab es schon eine Auktionsschlacht in den Niederlanden und in Frankreich um die Rechte zu diesem Buch, dass das auch ins Niederländische und Französische übersetzt wurde. Fand ich natürlich ist ja spannend. Großartig, ist total großartig, aber das hatte ich ja alles schon in meiner Vision vor mir gesehen. Also insofern war ich gar nicht so überrascht. Das lief schon bei mir wie so ein Film ab. So sehe ich das irgendwie immer schon vorher. Ja, und so kam es dann auch. Und dann hatte ich schon im 2022 hatte ich dann schon Buchpräsentationen in Amsterdam mit dem Buch und in Den Haag in der Deutschen Botschaft. Und wenige Monate später kam das Buch dann auf Niederländisch heraus, einem der berühmtesten Verlage der Niederlande, Meulenhof, ganz wichtiger Verlag. Ja, und dann ging es weiter. Dann bekam ich eine Einladung von Wolfgang Benz, von einem der renommiertesten Antisemitismusforscher in Deutschland und auch weltweit. Der schrieb mir einen Brief. Sowas bekommt man ja selten in heutigen Zeiten. Und lud mich ein, zu ihm zum Gespräch nach Berlin zu kommen über diesen Roman. Und das habe ich dann gemacht und das wurde auch gestreamt, kann man noch anhören im Internet. Und Wolfgang Benz, den habe ich ja sowieso schon sehr geschätzt und fühlte mich dann ganz wunderbar, bei ihm zu sitzen. Und der hat mich dann auch ausgefragt dazu und hat auch gesagt, er hält dieses Buch für einen der wichtigsten Exilromane überhaupt. Und ja, danach kam der Roman dann auch ins Literaturhaus München. Und ich habe diese Veranstaltung immer zusammen gemacht, auch mit, also jetzt in München und in Holland. In Berlin habe ich es alleine gemacht, habe ich zusammen gemacht mit einem der berühmtesten Schriftsteller von Holland, Arnon Grunberg, weil ich auch wusste, ja, wenn ich ein Buch prominent machen will, woanders, brauche ich auch einen prominenten Schriftsteller aus dem Land. Und das war Arnon Grunberg, der auch schon früher in München gelebt hatte und der sofort mit von der Partie war. Mhm. Und natürlich Martin Hescher vom Beck Verlag. Ja, und so ging das dann weiter. Dann hatten wir den Corona-Lockdown, da war ein bisschen Stillstand. Aber ich hatte jetzt im Februar, war ich in Brüssel mit dem Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Bayern, Rupert Grübel. Die hatten nämlich schon 2022 im Herbst den Roman auch aufgekauft für ihr Literaturprogramm. Also ja, wenn das die Landeszentrale macht, das ist das wunderbar. Und dann habe ich also mit dem Direktor der Landeszentrale in Brüssel, auch vor EU-Personal, haben wir dann Buchpräsentation gemacht. Jetzt erst 2026. Ja, und jetzt war ich zuletzt vor 6 Wochen in Paris. Also tatsächlich ist der Roman letztes Jahr dann auf Französisch beim berühmtesten Verlag von Frankreich, für mich der tollste, Gallimard. Das habe ich damals mit Beck entschieden, dass wir den auswählen. Auch da gab's eine Schlacht sozusagen um diesen Roman. Und ja, und da war ich dann vor 6 Wochen im Jüdischen Museum und dort habe ich mit einer der berühmtesten französischen Journalistinnen, Christine Le Cerf, haben wir dann zusammen Buchpräsentation gemacht von Grete Weils Roman, der als Hardcover dann erschienen war und jetzt in einigen Wochen sogar auch als Taschenbuch erscheinen wird. Also der Zieht macht seine Karriere jetzt, so wie ich mir das alles vor mir gesehen hatte im Corona-Lockdown mit Maske. Und jetzt hoffe ich noch sehr darauf, dass es leider noch nicht passiert. Er muss noch ins Englische übersetzt werden.
Und das schaffen Sie auch noch.
Daran arbeite ich jetzt gerade. Aber das wird sicher auch noch kommen. Und meine große Vision, die muss auch noch erfüllt werden, dass er verfilmt wird.
Und es gibt noch in den Münchner Kammerspielen eine szenische Lesung demnächst.
Ja, die wird es am 15. Oktober geben. Da habe ich mich sehr gefreut. Das habe ich letzten Freitag erfahren in einer Mail. Also letzten Freitag bekam ich sowohl eine Mail vom Beck Verlag, dass er jetzt als Taschenbuch auch noch zusätzlich in Frankreich rauskommt. Und von der Monacensia eine sehr nette Mail, dass es in Zusammenarbeit mit den Kammerspielen ab am 15. Oktober ist Premiere, szenische Lesung zu Grete Weil aus dem Weg der Grenze, aus ihren Lebenserinnerungen und so weiter. Ja, das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ja, und deswegen denke ich immer, ja, man muss die Dinge, die auf einen zukommen, also ich meine, ich hätte ja auch diesen Roman beiseite legen können, aber ich habe damals gedacht, wenn er mir jetzt schon in die Hände fällt und ich vielleicht nach 30 Jahren kommt wieder jemand, aber dann ist er verblichen. Mhm. Und deswegen denke ich, man muss immer die Dinge machen, mit denen man konfrontiert wird. Und ja, das ist dann halt die Aufgabe, dass man das dann macht.
Die unermüdliche Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Ingwild Richardson, was Sie alles auf die Beine stellen, ist phänomenal. Weil zusätzlich kam dann noch ein anderer Kontakt aus Amsterdam, wo Sie dann gleich noch parallel eine Ausstellung dazu erstellt haben in Augsburg. Und darüber unterhalten wir uns gleich. Und über den Inhalt des Romans Der Weg zur Grenze wollte man auch noch mal sprechen. Aber eigentlich haben Sie jetzt ein Vermächtnis, das Ihnen Grete Weil ja gar nicht gegeben hat, aber ein Vermächtnis erfüllt. Und Sie haben vorhin auch während der letzten Musik gesagt, dass, wenn sie noch erlebt hätte, dass dieser Roman so berühmt werden würde.
Ja, genau, weil da muss man sagen, Grete Weil hat später gesagt, sie ist ja erst mit 75 bekannt geworden, richtig bekannt geworden in Deutschland als Schriftstellerin mit Umweg über die Schweiz. Sie hat später in Interviews oft gesagt, es ist ein Skandal, dass ich so spät wahrgenommen worden bin in Deutschland. Also sie hat dann versucht, sie ist dann als Widerstandskämpferin anerkannt worden. 1947 in den Niederlanden, hatte einen niederländischen Pass und hat sich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann ist sie zurückgekehrt nach Deutschland, erst nach Darmstadt, hat den Freund ihres Mannes geheiratet, Walter Jukic, und hat erst als Librettistin gearbeitet, als Opernlibrettistin, und hat dann entschieden, ja, sie muss die Deutschen mit der Nazi-Vergangenheit konfrontieren. Sie muss gegen das Vergessen arbeiten, sonst tut's niemand. Und es ist ihre Aufgabe. Und dann hat sie sofort angefangen, eine kleine Erzählung zu schreiben, ans Ende der Welt. Und das erzählt aus ihren Ereignissen, die sie erlebt hat in Holland, im alten jüdischen Theater, wie niederländische Familien deportiert worden werden in den Osten. Das ist nicht in Westdeutschland veröffentlicht worden, sondern in Ostdeutschland 1949. Westdeutschland wollte das alles nicht hören, was da drin stand. Das hat sie immer wieder gesagt. Und dann hat sie 1963, hat sie dann auch veröffentlicht in Deutschland, Beethoven, Tramhalte Beethovenstraat. Und das war auch kein Erfolg in Deutschland. Da hat sie alles geschildert, was sie in den Niederlanden erlebt hat. Das wurde aber in den Niederlanden ein Jahr später schon ein großer Erfolg. Die haben sich damit auseinandergesetzt, die Deutschen nicht. Dann hat sie nochmal versucht, 1968, Happy, sagte der Onkel. Es ging auch wieder um die Niederlande und die NS-Zeit. Auch kein Erfolg, ein Flop. Ja, und dann hat sie nach dem Tod ihres zweiten Mannes, ist sie dann nach München zurückgekehrt, nach Grünwald. Und hat dann angefangen, auch meine Schwester Antigone zu schreiben.
Das war das Buch, dem wir als Studentinnen begegnet sind.
Genau, dem sind wir beide als Studentinnen
unabhängig
begegnet.
Voneinander. Unabhängig voneinander, wir kannten uns ja nicht zu der Zeit.
In München an der LMU studiert und das war das. Und ja, aber diesen Roman, den wollte sie dann nicht mehr in Deutschland veröffentlichen, weil sie so entsetzt war, dass ihr Werk nicht wahrgenommen worden ist, dass sie ihn in der Schweiz veröffentlicht hat. Und über den Umweg über die Schweiz, dann hat Deutschland sie endlich wahrgenommen. Und dann hat sie zig Preise abgesandt.
Da war sie aber schon über 70.
Da war sie über 70. Oft hat sie dann auch gesagt, es ist einfach zu spät. Also das kennt man ja oft. Manche Dinge kommen einfach zu spät, wenn man sich zu lange abmüht. Es kommt aber keine Resonanz. Dann hat man irgendwann die Nase einfach voll, auch von den ignoranten Menschen. Und wenn die dann plötzlich irgendwas wahrnehmen, dann denkt man, es ist alles zu spät. Ihr habt es vorher nicht kapiert.
Ja. Und Sie haben um Grete Weil und ihr Werk gekämpft. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Grete Weil, Der Weg zur Grenze, ein beeindruckender Roman im C.H. Beck Verlag erschienen, mehr oder weniger zufällig von unserer Literaturwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin Dr. Ingvild Richardson entdeckt. Ich habe vorhin schon gesagt, sie unermüdliche. Es gibt so viele Themen, für die sie brennen, und ich hätte mir gewünscht, Grete Weil hätte es noch mitbekommen. Warum ist sie so lange so unentdeckt gewesen? Lag das daran, dass sie in den 80er-Jahren war Literatur von Frauen jetzt noch nicht so gefördert? Oder war es einfach das Thema Nationalsozialismus?
Ja, das war das Thema Nationalsozialismus. Ich habe ja vorhin schon erzählt, was sie mit ihren anderen Werken erlebt hat. In den anderen Werken hat sie, die hatte ich ja alle schon aufgezählt, hat sie dann immer dargestellt, was in den Niederlanden, was sie erlebt hatte in der NS-Zeit, über die Deportation, was sie erlebt hat. Und dieser Roman, jetzt Der Weg zur Grenze, der ist ja völlig anders. Der erzählt ja ihre ganze Lebensgeschichte fiktiv, halb autobiografisch. Und da geht es nicht um die Niederlande. Da fließt zwar ihr gesamtes Erleben in den Niederlanden ein, aber es geht ja tatsächlich um Deutschland. Wie ist das passiert, was in Deutschland passiert ist? Und das kann man erleben in diesem Roman. Man versteht es aus heutiger Perspektive, versucht sie einem deutlich zu machen. Sie versucht, die Deutschen in einen Dialog zu ziehen über die NS-Vergangenheit und versucht, bis heute damit, mit diesem Roman zu erklären, wie das hat geschehen können in Deutschland. Und das ist ja hochaktuell. Und auch in Frankreich haben die gesagt, ja, das ist ja Wahnsinn, dieser Roman, das ist höchste literarische Qualität. Und Frankreich kommt sehr gut weg in diesem Roman, weil da gibt es einen jungen Franzosen, Raymond, und der wird präsentiert und der ist tatsächlich der Einzige, der versteht aus einer anderen Perspektive, was damals mit Deutschland passiert ist. Und diese verschiedenen Perspektiven führt Grete Weil in diesem Roman vor. Und am Ende dieses Romans sitzt man da und denkt, ja, jetzt verstehe ich es, jetzt weiß ich es, wie es passiert ist. Sie selber hat die ganze Entwicklung dargestellt auf eine Weise, wie ich es noch nie zuvor gelesen habe. Absolut eigentlich filmisch, ja, wenn man das liest, wir haben uns gerade drüber unterhalten, es ist wie ein Film, der vor einem abläuft. Ja, danach weiß man es, ja. Und ja, warum hat das nicht geklappt? Grete Weil hat das auch selber später oft gesagt in Interviews, weil die Deutschen wollten danach nicht konfrontiert werden mit der NS-Vergangenheit. In den 50er Jahren nicht, in den 60er Jahren nicht, in den 70er Jahren nicht. Es ging dann erst eigentlich in den 80er Jahren los. Es hängt nicht damit zusammen, dass sie eine Frau waren, sondern dass die Deutschen sich nicht mit der NS-Vergangenheit auseinandergesetzt haben, ja, sondern das frühere NS-Leute einfach auch weiter in hohen Positionen waren. Und sie ist auch eine der wenigen Autorinnen jüdischer Herkunft. Sie selber hat gesagt, sie in ihren Lebenserinnerungen hat sie geschrieben, ich weiß gar nicht, was ein Jude ist. Ich weiß es bis heute nicht, weil ich bin ja eigentlich Bayerin und Deutsche. Und sie hat dann immer versucht, das selber zu begreifen, warum das nicht funktioniert hat. Aber die meisten sind damals gar nicht mehr nach Deutschland zurückgekommen, in die USA gegangen oder nach Israel, haben dann eher Memoiren geschrieben. Aber auf diesem hohen Niveau, wie Grete Weil das dann getan hat in ihren Büchern, da gibt's nur ganz wenige von der überlebenden Generation, die das selbst erlebt hat. Und also man muss nur Grete Weils Interviews sich anschauen. Sie beschreibt das selbst alles, was ihre Erlebnisse in Deutschland waren mit den Verlagen, dass keiner reagiert hat, dass keine Resonanz kam auf dieses Thema.
War ja? Sie sind ihr noch mal begegnet? Ich wollte mich gerade fragen, war sie dann verbittert und enttäuscht, dass sie nie wahrgenommen worden ist? Erst im hohen Alter, so die Ehrung, die man so im Alter erfährt.
Ja, schon, natürlich war sie enttäuscht. Deswegen hat sie dann auch selber nicht mehr versucht, diesen Roman von 44 zu veröffentlichen. Sie hat es ja versucht am Anfang. Sie hat die ganzen negativen Erlebnisse über 30 Jahre gehabt, ja, mit ihren anderen Büchern, hat schon gesehen. Ja, in Niederlanden sind das alles große Erfolge, aber nicht in Deutschland. Und wie kommt das? Ja, natürlich hängt das mit der Mentalität und der NS-Vergangenheit zusammen, dass die Deutschen sich nicht auseinandersetzen wollten. Und genau das war ja ihr Ziel. Sie wollte mit ihren Büchern die Deutschen versuchen, in einen Dialog zu ziehen darüber. Das hat sie eigentlich absolut genial in all ihren Büchern gemacht. Aber wenn der Zeitgeist so nicht ist, ja, dann kann man sich auf den Kopf stellen, dann passiert nichts. Und der Zeitgeist hatte sich eben dann erst in den 80er Jahren geändert. Erst da fing in Deutschland tatsächlich die wirkliche Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit an. Und das ist sehr spät. Und tatsächlich ist er bis heute noch nicht abgeschlossen. Wie ich immer wieder bei all meinen Forschungen und Reisen und Aktivitäten erlebe.
Das Buch ist ja auch überhaupt nicht anklagend. Es schildert das Leben der Protagonistin. Sie erzählt es jemanden, als sie fliehen will, erzählt sie es jemanden. Und es ist ja kein anklagendes Buch, sondern eine Lebensgeschichte, wie sich das so entwickelt aus einem gemütlichen, etablierten Leben der Protagonistin, die in Bayern aufwächst, Tochter eines renommierten Arztes ist, so wie vergleichsweise die echte Grete Weil eben auch dieses großbürgerliche Leben hat. Und wie dann die ganze Geschichte in Schieflage geredet, durch den Beginn des Nationalsozialismus. Und das ist, was Sie gerade gesagt haben, da beginnt dieses Verstehen, dieser schleichende Prozess, wo die Familien gesagt haben, wir leben jetzt unsere jüdischen Glauben nicht groß, wir sind großbürgerliche bayerische Bürger mit Sommerfrische und Skifahren und in München Salonkultur leben und ein in Anführungsstrichen normales Leben und wie dieses normale Leben aus den Fugen gerät bei so vielen, die dann verfolgt und ermordet worden sind. Ich glaube, deshalb stockt einem so der Atem, weil das ja nicht mit einer Katastrophe beginnt, sondern weil das so dieser schleichende Prozess wird genau in diesem ruhigen Ton so erzählt von Grete Weil.
Eigentlich kann man auch sagen, es ist der Roman einer, wie Politisierung stattfindet. Sie schildert eigentlich sich selber und ihren Mann als völlig unpolitische Menschen, Intellektuelle, so wie es viele
gab. Sind ja auch manchmal Gespräche. Ihr seid ja völlig unpolitisch.
Also eigentlich ein Schlüsselsatz ist für mich, und darum geht es eigentlich auch in dem ganzen Roman, ein Mensch, der ohne Politik ist, ist wie ein Schlafwandler, der irgendwann vom Dach fällt. Dieser Meinung bin ich auch, absolut.
Habe ich mir auch
Menschen,
dick unterstrichen,
den Satz. Menschen, die unpolitisch sind, im Elfenbeinturm leben und so, das endet einfach nur absolut irgendwann in der Katastrophe. Und das führt sie eigentlich vor. Ja? Also die Rahmenhandlung, es gibt eine kurze Rahmenhandlung zu diesem ganzen Roman und dann gibt's eine Binnenhandlung, die ist die umfangreiche, das ist ihre Geschichte, was sie alles erlebt hat, aber die Rahmenhandlung ist eigentlich total interessant, weil damit zieht sie die Leser eigentlich im Bann, damit kriegt sie ihn in die Falle sozusagen, läuft der, damit sie ihm das alles erzählen kann. Und die Rahmenhandlung ist einfach die, dass 1936 spielt die Rahmenhandlung. Die Münchnerin Monika Merten sitzt im Zug und hat am Bahnhof, am Münchner Bahnhof, den berühmten Lyriker Andreas von Cornides getroffen. Einen völlig unpolitischen Dichter, wie es viele gab damals in München. Und da sitzen sie sich gegenüber. Und sie ist eigentlich auf der Flucht vor der Gestapo und will flüchten über die blauen Berge am Tegernsee nach Österreich. Und das weiß er natürlich alles nicht, der völlig unpolitische, blauäugige, naive Dichter. Da sitzen sie sich gegenüber und sie denkt die ganze Zeit, du, dir werde ich's zeigen. Du hast ja von nichts eine Ahnung und du bildest dir ein, hier zu den größten Intellektuellen zu gehören und weißt eigentlich gar nichts.
Was los ist.
Ja, und dann fahren sie zusammen zum Tegernsee und da steigen sie aus. Und er entscheidet sich, obwohl er eine Skitour machen wollte mit Freunden, sie zu begleiten. Und dann plötzlich realisiert er, beim Aussteigen in Rottach, Tegernsee, da steht so ein Schild, Juden unerwünscht. Das war tatsächlich der Fall. Und dann realisiert er plötzlich, dass Monika Merten, die Protagonistin, jüdischer Herkunft ist. Und dann sagt er, ja, was habe ich damit zu tun? Ich bin ja sowieso nicht, ich beschäftige mich ja gar nicht mit Politik und so weiter. Und naja, dann landen sie irgendwann auf einer Hütte zu zweit. Es hat auch gewisse erotische Nebeneffekte. Zwei Tage auf der Hütte im Schneefall. Und dann erzählt eben die Münchner Monika Merten ihm ihre ganze Geschichte in zwei Tagen auf dieser Hütte. Und dann begreift er endlich. Mhm. Und das kann man gleichsetzen mit allen möglichen Deutschen, die nichts über die Zeit wussten oder setzen. Die befinden sich alle in dieser Situation dieses Dichters und dann kriegt man diese Geschichte serviert, ja. Wo ein Schock auf den nächsten folgt, aber immer ganz, ganz langsam.
Und so wie dieser Prozess auch damals war. So ein schleichender Prozess, immer, wo man den Nationalsozialismus erst nicht ernst genommen
sie sagt
hat.
Immer,
uns kann ja nichts passieren.
Nicht so schlimm. Es kommt immer wieder. Sie führt eigentlich vor, wie alle Deutschen nicht wahrhaben wollten, was eigentlich wirklich passiert. Auch nicht die Menschen jüdischer Herkunft. Sie sagt, ja, auch wir haben es nicht verstanden. Wir waren ja Intellektuelle und haben es nicht gesehen, nicht wahrhaben wollen. Und sie schildert dann auch, wie die Mutter von ihrem Mann sie aufgefordert hat, zu emigrieren in die USA und sie immer selber gesagt hat, nein,
wird
schon nicht so schlimm.
Ja. Wenn es da mal schlimm
alle
wird.
Möglichen Freunde werden schon ermordet in Berlin, aber wird ja nicht so schlimm werden. Ja. So ist es ja heute auch. Ja.
Ein sehr aktuelles Buch. Ist das der Originaltitel Der Weg zur Grenze? Ist es der Titel, den Grete Weil gefunden hat?
Ja, das ist der Originaltitel. Und als ich das gefunden habe, auf dem Titelblatt stand drauf, gewidmet Edgar Weil, ermordet in Mauthausen. Und dann noch Vergib mir. Da ist noch ein kleines Zitat von dem Dichter Klabund, auch ein Münchner Dichter. Und da steht dann Vergib mir und so weiter. Ja. Und das hat mich auch, muss ich sagen, das war das Erste, was ich gesehen habe. Und da dachte ich, ich muss das jetzt sofort lesen. Ja.
Vergib mir. Was daraus noch entstanden ist, die schon zweimal erwähnte Ausstellung in Augsburg, darüber reden wir auch gleich. Noch ein Buch ist eben erschienen im Volk Verlag Tücher und Bücher, umgekehrt Bücher und Tücher. Und parallel dazu ist in Augsburg eine von Ihnen kuratierte Sonderausstellung. über einen Literaturagenten aus Augsburg, der dann im Exil in den Niederlanden war. Und das hat auch mit Grete Weil zu tun. Sie sind da angerufen worden von der Enkelin von Hein Kuhn.
Ja, also 2023, ja, also da sieht man mal, wie so eins ins andere greift und wie man wahrscheinlich doch machen soll, was das Schicksal einem so vorwirft. Ja, das mache ich meistens und das sind alles diese Fälle. Und ich erhielt dann am 23. Januar, weiß ich noch genau, erhielt ich eine E-Mail an die Uni Augsburg und da schrieb mir eine sogenannte Linda Kohn aus Amsterdam, Literaturagentur, die bis heute dort auch ist. Und da schrieb sie mir, ja, ich vertrete die Rechte für Grete Weil in den Niederlanden auch. Und können Sie mir sagen, wer die Rechte für Grete Weil in Deutschland hat? Und dieser Roman, der ist ja absolut einzigartig und ich will versuchen, will noch weitere Dinge versuchen. Und dann schrieb sie so unten PS, meine Vorfahren kommen auch übrigens aus Augsburg und waren jüdischer Herkunft. Und ja, und dann habe ich natürlich gedacht, ach, das klingt aber mal wieder interessant und spannend.
Ihr Thema.
Und habe gedacht, was steckt denn da dahinter? Und dann habe ich ihr natürlich erst gesagt, wir haben dann eine Zoom-Sitzung gemacht und haben uns dann erstmal persönlich gesehen und waren uns sofort sympathisch. Also Chemie hat sofort gestimmt. Heute sind wir beste Freundin auch. Und
dann Grete Weil.
Ja, dank Grete Weil. Und dann habe ich ja gesagt, dass die Stieftochter von Grete Weil die Rechte hat, über 90 Jahre. Und naja, und dann ging es aber um die eigene Familie von der Linda Kohn. Und dann sagte sie, ja, wir waren vor ein paar Jahren in Augsburg und haben auch ein Foto gemacht von dem Geburtshaus meines Großvaters, der in Holland eine der berühmtesten Literaturagenturen nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet hat und eigentlich der Kurier des deutschen Geistes in Holland war, während der NS-Zeit und auch danach. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich weiß gar nicht viel über meine Vorfahren in Augsburg und ich weiß nur, dass die alle im Textilhandel waren. Augsburg ist ja eine der europäischen Textilmetropolen gewesen. Naja, und dann hat sie mir nur ein Datenblatt geschickt mit so ein paar Daten von den Vorfahren. Und naja, was habe ich gemacht? Ich bin natürlich wieder sofort in alle Archive gegangen. In München ins Wirtschaftsarchiv, in Augsburg ins Stadtarchiv und in Augsburg ins Staatsarchiv. Und was habe ich gefunden? Hunderte von Akten über die Familie. Und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und keiner hat irgendwie das erforscht und gemacht. War eigentlich wieder die gleiche Situation. Ich habe nur einen Zeitungsartikel gefunden von Gernot Röber, also dem damaligen früheren Chefredakteur der Augsburger Allgemein. Und der hatte 2002 mal einen Artikel veröffentlicht, Hein Kuhn aus Augsburg, er druckte, was die Nazis 1933 verbrannten, verfolgt in Deutschland und verhasst durch die Liebesbriefe zu Hauptmann Röhm. Das waren so meine Informationen. Dann habe ich die ganzen Akten gefunden, habe da vieles durchgeackert und dann ist da genauso wie vorher bei Grete Weil, habe ich wieder alles Mögliche schon vor mir gesehen und habe gedacht, so, da mache ich jetzt ein Buch und eine große Ausstellung daraus. Dann bin ich wieder zur Familie gefahren in den Niederlanden, zu dem Sohn von diesem Hein Kuhn. Also
der ja druckte in Augsburg was, Heinz Kuhn geheißen
hat. Der Heinz Kuhn hieß und habe erstmal das Vertrauen von Menno Kuhn nach und nach bekommen, weil dort lagen die tollsten Dinge und Ausstellungsobjekte. Ja, und die Geschichte ist dann einfach die, wer war der Hein Kuhn? Und das kann man bis heute in der Ausstellung in Augsburg im Brechthaus bewundern. Die Ausstellung steht noch bis Ende des Jahres 2026. Danach soll sie in die Niederlande auch gehen, vielleicht in die Deutsche Botschaft in Den Haag, da bin ich schon in Gesprächen. Ja, und dieser Hein Kuhn, das stellte sich dann durch meine ganzen Forschungen raus. Da bin ich auch von einem Schock in den nächsten gefallen, muss ich sagen. Ich stellte fest, dass sein Großvater Samuel Kuhn der erste jüdische Tuchmacher in Augsburg war und niemand anders als er. Mhm. Und wer hatte ihm das erlaubt? Der bayerische König persönlich. Und Da habe ich festgestellt, es gibt einen Briefwechsel der Stadt Augsburg mit dem bayerischen König.
Darüber, welcher war das damals? Ludwig der Erste.
Das war der Samuel Kuhn. Der durfte sich 1836 in Augsburg mit Erlaubnis des bayerischen Königs gegen die Stadt Augsburg ansiedeln. Also das hat die Familie Kuhn dem bayerischen König zu verdanken. Und dieser Samuel Kuhn war Tuchmacher und hat innerhalb kürzester Zeit eine Riesenkarriere gemacht dann als Tuchmacher in Augsburg. Und die ganzen Nachkommen waren dann bis 1938 im Textilhandel in Augsburg tätig, haben riesige Unternehmen gehabt, waren sehr reich. Und dann genauso wie bei allen anderen jüdischen Textilunternehmen in Augsburg. Es gab vor vielen Jahren eine Ausstellung über Arnold und Kahn. Da kenne ich auch die Nachkommen. Mhm. Aber die Kohns waren irgendwie, war noch nie im Licht dort erschienen. Und ja, dann habe ich auch die Arisierungsakten gefunden und wie das Unternehmen arisiert worden ist. Und dann hat 1938 hat die Familie Augsburg verlassen, in die Niederlande, nach England und in die USA. Und dort leben die Nachkommen noch heute. Und dann habe ich mir lange überlegt, über wen mache ich die Ausstellung? Mache ich das über die Tuchmacher? Mache ich das über den Hein Kohn? Dann haben wir auch damals einen Ausstellungsort gesucht. Und dann habe ich mich damals mit Herrn Enninger, dem Kulturreferenten, mit dem hatte ich schon 2022 die Ausstellung Die modernen Frauen des Atelier Elvira.
Was wir auch schon gemeinsam besprochen haben.
Initiiert. Haben wir dann zusammen entschieden, er und ich, dass doch das Brechthaus eigentlich der beste Ort ist und dass ich den Schwerpunkt auch auf den Hein Kuhn lege, auf den berühmten Exilverleger und Kulturvermittler zwischen den Niederlanden, Deutschland, Niederlande. Herr Enninger hatte auch in den Niederlanden studiert, also da
schließt
hatten wir
sich der Kreis
große Niederlande.
Und Hein Kuhn war ja mit Bert Brecht bekannt.
Genau, und dann war es eben so, dann dieser Hein Kuhn 1907 in Augsburg geboren, musste auch erst eine Lehre im Textilhandel machen, was er nicht wollte in Augsburg. Das war sozusagen Familienauftrag. Und dann ist das aber restlos schief gegangen, weil er statt seine Arbeit zu erledigen bei einem jüdischen Textilhändler einfach heimlich immer die Frankfurter Allgemeine Zeitung gelesen hat. Und dabei ist er in flagranti erwischt worden von seinem Chef und der hat ihn rausgeschmissen in Augsburg. Und dann ist der Hein Kuhn in der Lampartschen Buchhandlung gelandet und wie ein Fisch im Wasser hat dort Bert Brecht kennengelernt. Es war eine Freundschaft bis zum Ende des Lebens. Das habe ich dann auch alles herausgefunden mit Hilfe der Familie. Und Hein Kuhn hat dann, habe ich auch festgestellt, Bert Brecht immer Bücher ausgeliehen und es entstand ein engster Kontakt. Und dann ist dieser Hein Kuhn später nach Leipzig, ist dort politisch geworden, ist dann nach Hamburg gegangen und in die Heinrich-Heine-Buchhandlung und hat dann dort unter anderem auch die Liebesbriefe des Hauptmann Röhm herausgegeben, was ein Riesenskandal war. Und dann musste er 1933 deswegen auch aus Deutschland flüchten, nicht weil er jüdischer Herkunft war, sondern weil er Verleger war, weil er in der SPD war und weil er Sozialist war. Das war damals der Fluchtgrund, damals noch nicht die jüdische Herkunft. Und wie ist er weggekommen aus Deutschland? Also wie gesagt, auch in die Niederlande. Da hatte er einen Freund aus München, Paul Baumgärtner, und der saß auch schon seit einiger Zeit in den Niederlanden, in Hilversum. Und der hat ihm ein fingiertes Schreiben geschickt, ganz schnell telegrafisch, dass er Hein Kuhn eine Stelle hat in Hilversum. Das war die Vorbedingung, um in die Niederlande auszureisen. Und das hat dann der Hein Kuhn gemacht. Und was hat er sofort gemacht? Er fing sofort an, im Widerstand zu arbeiten in Hilversum und hat bei WARA, das war der Rundfunksender dort, ein sozialistischer Rundfunksender, hat zusammen mit den Niederländern alles das gedruckt, was 1933 bei der Bücherverbrennung hier in Deutschland vernichtet worden ist. Das hat er sofort in Radiosendungen erstmal publiziert auf Niederländisch. Die anderen Exilverlage haben auf Deutsch die Sachen herausgegeben, aber er auf Niederländisch, weil er gesagt hat, ja, ich muss doch Belgien, Luxemburg und die Niederlande informieren, was in Deutschland passiert. Also alles auf Niederländisch. Und das ist sensationell und das, darüber ist vorher noch nie berichtet worden. Und ja, dann hat er zwei Verlage gegründet, nach und nach seine große Mission, alles gesammelt, zerstört, was zerstört worden war in Deutschland, und hatte dann 1952 eine 600 Bücher umfassende Sammlung, die dann später die Universität Bonn übernommen hat. Und ja, und er ist dann 1951, hat eine riesen Literaturagentur gegründet. Und tatsächlich muss man sagen, das hat der berühmte Rolf Hochhuth gesagt, dessen Stellvertreter hat auch Kohn in den Niederlanden bekannt gemacht. Der hat gesagt, Hein Kohn ist es zu verdanken, dass die Deutschland und Niederlande sich kulturell wieder angenähert haben. Er war der Kurier des deutschen Geistes in Holland.
Wie schön. Das Buch zu der Ausstellung, das Buch über Hein Kohn, Bücher und Tücher von Ingvild Richardson, ist im Volk Verlag in München herausgekommen. Grete Walls Buch, Der Weg zur Grenze, im C.H. Beck Verlag. Beide Bücher haben wir jetzt besprochen. Beides war sehr berührend. Ingvild Richardson, herzlichen Dank, dass Sie uns diese Bücher und diese Lebensgeschichten vorgestellt haben und auch all diesen Menschen ein Denkmal setzen durch ihre unermüdliche Recherche in Archiven und ihr Gespür dafür, was unbedingt ans Tageslicht kommen sollte. Herzlichen Dank für den schönen Rat.
Ja, vielen Dank.